Amate. Finest Hour. Die Kanonade von Valmy. Zehntausende Männer standen sich gegenüber. Preußen gegen Franzosen. Der Schweiß stand ihnen trotz des Nebels und der Kälte des Morgens auf der Stirn und vor dem tapfersten Mann begannen die Hände zu zittern. Im nieselnden Regen, neben einem unbedeutenden Dörflein namens Valmy, sollte sich entscheiden, ob Tausende von ihnen niemals wieder heimkehren würden. Valmy zählte nur wenige hundert Bewohner. Es war ein richtiges Kaff. Und doch gilt das nach diesem Ort benannte Gefecht als einer der größten Mythen der Französischen Revolution. Und das, obwohl die Schlacht niemals richtig ausgefochten wurde. Es war der 20. September des Jahres 1792, inmitten der Französischen Revolution. Der König, nicht mehr der glänzende Herrscher, der in seinem Schloss Versailles im Kreise des Hochadels das Staatsvermögen verprasste, er war de facto ein Gefangener seiner eigenen Untertanen. Frankreich, das Land der Musik und der Kultur, des Prunks und der Mode, wo Demut und Dekadenz hautnah aneinander entlang lebten, war ein Schlachtfeld geworden. Denn die Revolution musste seit ihren Anfangstagen immer damit rechnen, dass man sie mit roher Gewalt niederwerfen würde. Und eben das wurde nun von Preußen versucht. Die alte Ordnung sollte in Frankreich wiederhergestellt werden. Obwohl Frankreich für Preußen und auch die anderen europäischen Mächte einen formidablen Konkurrenten darstellte, so fürchteten die Monarchen eines noch viel mehr als ein starkes Frankreich. Kein starkes Frankreich. Denn würde die Revolution dort à la Lange glücken und die Leute würden da das Joch des Absolutismus abstreifen können, könnte man das nicht ewig vor der einfachen Bevölkerung in eigenen Ländern geheim halten. Die breite Masse an Bauern und Handwerkern, an Leibeigenen und Untergebenen würde sich zwangsläufig fragen, warum sie sich eigentlich schikanieren und unterdrücken ließen. Und wenn die vielen aufhören würden, die wenigen zu fürchten, was wäre die Folge? Revolutionen quer durch Europa. Ein jedes Land könnte dann demokratisch werden. Und das würden die Mächtigen natürlich nicht zulassen. Also sandte man eine riesige Armee, um die Revolution zu beenden. Mit Blut. Mit viel Blut. Wie das versucht wurde, warum es missglückte und wieso ein Unentschieden oft als glatter Sieg durchgeht, darum geht es heute. Kapitel 1. Das Vorspiel. Wie genau sah die Lage denn nun aus? Spoiler: nicht gut. In Mitteleuropa kochte die politische Stimmung. Alle Zeichen standen auf Krieg. Die Diplomatie war nicht so gut ausgeprägt wie heute und Missverständnisse oder unterschiedliche Interessen konnten schnell und leicht zu gewaltvollen Entladungen führen. Auch der Gedanke, dass ein Soldat ein lebender, vollwertiger Mensch ist, viel mehr als eine Figur auf dem taktischen Schachbrett, dieser lag noch fern. Ganz im Gegenteil, galt es vielen einfachen Leuten damals als ehrenvoll und erstrebenswert, für das Vaterland oder den jeweiligen Herrscher zu sterben. Was noch hinzukam, die Situation, so wie sie jetzt entstanden war, war ein völliges Novum. Eine solche Revolution in diesem Ausmaß, das war ein Skandal, ein Sakrileg. So etwas hatte es noch nie gegeben. Dass hin und wieder kleinere Revolten aufkamen oder dass lokale Unruhen aufflammten, ja, so etwas kam schon mal vor. Dass Bauern rebellierten und ihre harschen Lebensbedingungen nicht mehr hinnehmen wollten. Die wurden aber in der Regel ganz einfach durch Profisoldaten oder Söldner abgeschlachtet und dann war wieder Ruhe. Eine Unruhe dieser Skala war ungekannt und aller Wahrscheinlichkeit nach hätte sie auch niemand für möglich gehalten, geschweige denn ihren Erfolg. In der Fachliteratur heißt es dazu. Doch der Krieg war nicht mehr abzuwenden. Am 20. April erfolgte die Kriegserklärung Frankreichs an Österreich. Daraufhin erklärte auch Preußen Frankreich umgehend den Krieg. Der Eintritt in den Krieg sollte den Charakter der Französischen Revolution von Grund auf verändern und auch innerhalb Frankreichs für einen politischen Umschwung sorgen. Im Nervenkrieg mit Preußen und Österreich ergriff man die Flucht nach vorn, schrieb der Politikwissenschaftler Dieter Ruloff. Bereits die ersten Gefechte der Armeen in Belgien zeigten die zu erwartenden Kräfteverhältnisse. Dabei wurden die französischen Truppen vernichtend geschlagen. Viele revolutionäre Regimenter liefen über und die österreichisch-preußischen Truppen zogen in Richtung Paris. Der Befehlshaber der preußischen Truppen, der Herzog von Braunschweig, ließ, den Sieg vor Augen, ein für den Kriegsverlauf ungeschicktes Manifest veröffentlichen. Darin drohte er der Pariser Bevölkerung mit der Befreiung der königlichen Familie und einem Strafgericht, falls sie den König bedrohen oder auch beleidigten. Das Ultimatum führte zu einer starken Reaktion in ganz Frankreich und löste eine Trotzreaktion aus. Die Angst der Monarchen vor einer Revolution manifestierte sich in der sogenannten Pillnitzer Deklaration. In diesem Dokument hielten die beiden Mächte Preußen und Österreich, genauer gesagt Leopold II., der Herrscher von Habsburg, und Friedrich Wilhelm II., der König von Preußen, fest, dass sie den gestrauchelten König Ludwig unterstützen würden. Soll heißen, würde dem Königtum in Frankreich der Garaus gemacht werden, würden die beiden Großmächte dort kurzerhand einmarschieren und für Ruhe sorgen. Das war lange absehbar und wurde hiermit noch einmal in handfeste schriftliche Erklärungen gegossen. Mit diesem Vorhaben blieben sie nicht allein. Viele deutsche Fürsten schlossen sich ihrem Vorhaben an. Auch Frankreich blieb nicht untätig und zog nach. Bei Christopher Deutschmann heißt es, mit dem Spruch, das Vaterland ist in Gefahr, la patrie est en danger, wurde am 11. Juli 1792 der militärische Notstand erklärt und die Pariser Bevölkerung dazu aufgerufen, zu den Waffen zu greifen. Alle waffenfähigen Bürger sollten sich den freiwilligen Verbänden anschließen und ihr Vaterland verteidigen. Französische Truppen fielen daraufhin in die von Österreich kontrollierten Niederlande ein und kassierten eine herbe Niederlage. Österreich hatte dort in etwa 30.000 Mann stationiert und die waren sowohl besser ausgerüstet als auch besser trainiert als die Franzosen. Preußen und Österreich wären auch beide mit Sicherheit nicht beleidigt gewesen, wenn sie das eigene Territorium auf Kosten Frankreichs hätten ausweiten können. Dabei spielte den Franzosen zu deren Glück in die Hände, dass Preußen die eigene Streitmacht im Osten konzentrierte, um politischen Unruhen in Polen entgegenwirken zu können. Nur knapp ein Viertel der hochmodernen und kampferprobten preußischen Armee stand für den Westen bereit. Ob das ausreichen konnte, würde sich zeigen. Kapitel 2. Das Spiel beginnt. So marschierten Ende Juli in der brütenden Sommerhitze preußische und hessische Truppen gen Frankreich. Sie wurden ebenfalls begleitet von mehreren tausend französischer Edelmänner, die im preußischen Exil lebten und sich ihren gehobenen gesellschaftlichen Status zurückerkämpfen wollten. 3 Wochen marschierten sie, um die weit über 200 Kilometer weite Strecke hinter sich zu bringen. Hier hatten sie ein Problem. Wie so viele Aggressoren im Krieg in einem fremden Land verschätzten auch die Exilfranzosen sich gewaltig in der Frage um ihre Beliebtheit bei der Rückkehr. Die jungen Adligen meinten, man würde sie als Befreier und Beschützer feiern, ihnen Rosen streuen und sie mit offenen Armen willkommen heißen. Sie waren der Überzeugung gewesen, die französischen Soldaten würden in Scharen zu ihnen überlaufen, um der Revolution ein jähes Ende zu bereiten. Nichts dergleichen passierte. Man begegnete ihnen mit Misstrauen und Widerstand. Unter anderem dadurch litt die Armee an starken Versorgungsproblemen. Ihr Vormarsch verzögerte sich. Die Soldaten hatten Hunger, wenig Proviant und schlechte Laune. Nicht wenige plünderten, um die kargen Rationen aufzustocken. In den dicht gepferchten Lagern grassierten grauenvolle Infektionskrankheiten wie die Ruhr. Doch es war Licht am Ende des Tunnels. Der österreichische Feldmarschall Clairfay vereinigte seine etwa 11.000 Mann starke Armee mit der preußischen. Mit der verstärkten Armee schafften sie es, mehrere Festungen zu belagern und zu erobern. So wurde wichtiges Momentum aufgebaut und die Moral der Männer gehoben. Nach Paris kommen würde man allerdings nur über die Bergkette der Argonen, übersät mit dichten Waldgebieten und kaum einer Möglichkeit zu einer schnellen Durchquerung. Auf der Gegenseite wusste man das natürlich und eine mehrere 10.000 Mann starke Armee Frankreichs konnte sich ungehindert daran machen, strategisch wichtige Pässe zu sperren. Während sich also die Invasoren durch Gehölz und Dickicht kämpften, konnten die Franzosen ihren geografischen Heimvorteil geschickt nutzen. Schlussendlich gelang es den Preußen aber, die wichtigen Pässe durch ungestüme Angriffe der Vorhut zu erobern und die Hauptarmee konnte sie überqueren. Der französische Befehlshaber Dumouriez marschierte derweil nach Süden. Ein unerwarteter Schachzug, um den Feind zu verwirren. Indes warteten die preußischen und österreichischen Truppen geduldig darauf, endlich den entscheidenden Schlag gegen Frankreich führen zu können. Die große Entscheidungsschlacht. Dumouriez konnte sich indes noch über satte Verstärkung freuen. François-Christophe Kellermann mag den Namen nach wie ein Deutscher klingen, er war aber ein bekannter französischer General. Von Metz her führte er eine Truppe erfahrener Veteranen zum Hauptheer hinzu und vereinigte sich mit diesem. Insgesamt standen Dumouriez nun etwa 50.000 Mann und viele Dutzend der modernsten Kanonen im Feld zur Verfügung. Er war damit eine ernstzunehmende Gefahr für die deutschen und österreichischen Invasoren. Beim Dorf Valmy bezog er Stellung und erwartete seinen Gegner. Das einzige Problem, das ihn plagte, war ein Mangel an, gutem Personal. Seine Truppen bestanden zu einem großen Teil aus unerfahrenen und schlecht gedrillten Freiwilligen, deren Moral auch schnell zu brechen war. Das waren Männer mit Herz und Kampfgeist, aber keine Soldaten. Hinzu kam, dass es ihm an Führungskräften mangelte, denn nicht wenige Mitglieder des Offizierskorps waren aus den verschiedensten Gründen desertiert. De Moret wusste natürlich um diese Schwäche und er wusste auch, dass eine Schlacht durch diese beiden Faktoren allzeit auf Messers Schneide stand. Doch es blieb ihm keine Wahl. Kapitel 3. Kanonade. 20. September 1792. Die Stimmung war erhitzt, doch das Wetter bereits kühl. Dichter Nebel hatte sich über die Ebene gelegt und es nieselte unaufhörlich vor sich hin. Jedermann war durchnässt und angespannt. Als die Armeen aufeinander trafen, hatten die Franzosen ihren Aufmarsch noch nicht abschließen können. Alles musste nun rasch gehen. So rasch wie nur irgendwie möglich. Schleunigst begannen die französischen Abteilungen, ihre Kanonen in Stellung zu bringen und eröffneten das Feuer. Ohrenbetäubender Kanonenlärm durchfuhr den Nebel, während vielerorts die Einschläge der Kanonenkugeln das Erdreich aufwühlten. Dreck spritzte umher. An vereinzelten Stellen schlugen die Kugeln in die preußischen Reihen ein und zerfetzten die armen Teufel in ihrer Reichweite. Frankreichs Kanonen waren auf einer Anhöhe platziert und hatten optimale Sichtweite und den Reichweitenvorteil gegenüber dem Feind. Um herben Verlusten zu entgehen, drehte die preußische Reiterei prompt ab und scheute für die gesamte restliche Dauer der Schlacht die gefürchteten französischen Kanonen. Diese waren mit einem noch sehr jungen System, der sogenannten Gribouillet-Lafette, ausgestattet und zu ihrer Zeit allen anderen Kanonen Europas überlegen. Der Erfinder dieser Teile, Jean-Baptiste Vaque de Gribouillet, war eine regelrechte Ikone des französischen Militärs. Er war einer der besten, vielleicht sogar der beste Artillerieexperte und Ingenieur seiner Zeit. Die von ihm entworfene Lafette war stabil und idioteneinfach zu bedienen. Mit eben diesen Lafetten und viel mehr den darauf angebrachten Kanonen setzten die Franzosen den Preußen schwer zu. Schon ab dem frühen, kühlen Morgen hatte die Schlacht getobt. Preußen hatte mittlerweile die eigenen Kanonen in Stellung gebracht und erwiderte das Feuer. Mittlerweile begann sich der Nebel zu verziehen, wodurch sich die stark eingeschränkte Sicht verbesserte. Daraufhin gab der preußische Befehlshaber, Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, endlich den Befehl zum Angriff. Das Fußvolk sollte vorrücken, begleitet von Infanteriegeschützen. Kleinere Kanonen, die handlich genug waren, um sie schnell zu verschieben. Diese gehörten nicht der Artillerie, sondern der Infanterie an. Hierzu vollzog sich ein Anblick, den man fast schon als Naturschauspiel durchgehen lassen könnte. Das Vorrücken der preußischen Fußsoldaten. Keine andere Armee Europas hatte ihr Handwerk mit solchem Drill und solcher Kompromisslosigkeit zur Perfektion gebracht wie ihre. Jeder Handgriff saß, jedes Manöver war tausendfach geübt und jede Situation des Schlachtfelds war einstudiert worden. Das waren Profis am Feld. Die fast schon roboterartige Routine der Bewegungen an jedem einzelnen der Soldaten, das emotionslose Vorrücken unter Beschuss und die immer dazu klingende Militärmusik. Die Musik, vor allem Trommler, diente dazu, dass die Moral der Männer gehoben werden sollte. All das löste in den Franzosen ein mulmiges Gefühl aus. Sie hatten womöglich die besten Soldaten ihrer Zeit gegen sich. Langsam begannen Frankreichs Soldaten zu zittern und wussten nicht so recht, ob sie diesem Feind gewachsen waren. Als wäre all das nicht genug, landeten die Preußen Treffer auf ein paar Munitionstransporter der Franzosen. Die explodierten mit einem Knall, der einem förmlich das Trommelfell aus dem Ohr riss und verbreiteten weiteren Schreck in den Mannschaften. Ihre Schwäche war definitiv, dass sie all das nicht so sehr...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
gewohnt waren, wie es richtige, erfahrene Soldaten eben waren. Mut war eine gute Waffe, die sie in dieser Situation haben konnten, und ihr Feldherr wusste das auch. Und er wusste, dass er diese Schlacht, wenn nicht mit Kugeln, dann mit Worten wenden konnte. Er tat einen spektakulären Schachzug. General Kellermann soll eine geradezu mitreißende und vaterlandsliebende Rede gehalten haben. Mitten während dieser Kanonade. Seine Worte schafften es, allen Erwartungen zum Trotz, den Patriotismus der eifrigen Franzosen anzustacheln und ihnen neuen Mut zu verleihen. Allgemein tut man den Franzosen heute großes Unrecht, wenn man sich über sie als militärische Stümper oder Feiglinge lustig macht und behauptet, sie würden zu schnell kapitulieren. Die historische Realität sieht so aus, dass Frankreich einen der besten militärischen Records vorzuweisen hat, den die Welt gesehen hat. Auch in der Gegenwart beteiligt sich Frankreich häufig mit vielen Männern, Material und Know-how an Missionen zur Friedenssicherung, wie beispielsweise in Mali. Doch zurück zu Valmy. Was als nächstes geschah, war kaum auszudenken. Kapitel 4. Vormarsch im Stocken. Die Preußen sahen, dass die Lücken in den französischen Reihen sich schlossen und das Wanken in deren Schlachtlinie ein Ende fand. Der Zeitpunkt zuzuschlagen war verstrichen. Nun wusste man nicht so recht, was man tun sollte. Der Feldherr Herzog von Braunschweig selbst war unschlüssig. Er wollte seine wertvollen und gut ausgebildeten Soldaten natürlich so wenig wie möglich verheizen. Denn all die Ausbildung und all die professionelle Kunst eines Soldaten war im Falle von dessen Ableben schwer zu ersetzen. Und der Herzog ließ sich Zeit mit dem Überlegen. Satte 4 Stunden, während die Kanonen beider Seiten aus allen Rohren feuerten und die Infanterie sich angespannt, aber in sicherer Entfernung, gegenseitig mit Blicken fixierte, überlegte der General, was er tun sollte. Einerseits wäre es blamabel gewesen, sich zurückzuziehen, und der König von Preußen hatte unter allen Umständen einen entscheidenden Sieg verlangt, koste es, was es wolle. Nun war der Ausgang der Schlacht unter all diesen Umständen keineswegs gewiss. Eigentlich spielten alle Umstände gegen die Preußen. Ihr Vormarsch würde sie durch aufgeweichtes und schlammiges Terrain aufwärts führen. Gegen einen Feind auf erhöhter Position zu kämpfen, war seit dem Altertum schon ein gravierender Nachteil gewesen. Und falls ein Schlachtfeld einen Hügel oder auch nur eine leichte Erhöhung bot, war man immer bemüht, diese topografische Goldgrube für sich in Besitz zu nehmen. Hinzu kam, dass die Franzosen die weitaus stärkere Artillerie bei sich hatten und zahlenmäßig weit überlegen waren. Doch es half nichts. Der König würde bekommen, was immer er befahl. So war es das Gesetz. Also ließ der Herzog angreifen. Mittlerweile war es Nachmittag. Zu dieser Zeit tobten immer noch die brachialen Kanonaden. Doch bevor die beiden Seiten des Fußvolks aufeinandertreffen konnten, ließ der Befehlshaber anhalten. Mit der ausdrücklichen Erlaubnis des Königs, in einer Entfernung von etwas über 1000 Schritten, es mögen auch 1200 gewesen sein, standen sich zigtausende Männer gegenüber und wussten nicht, ob sie gleich aufeinander losgelassen werden würden wie die Bluthunde oder ob einfach nichts geschehen würde. Von Braunschweig ließ aus gutem Grund Halt machen, denn er sah, dass die Franzosen entschlossen waren und ihre Reihen keinesfalls licht. Ein Angriff wäre vielleicht blanker Selbstmord, aber ein glattes Glücksrad um den Sieg. Niemand konnte den Ausgang einer solchen Schlacht vorhersagen, und die Preußen hatten ein Problem. Bei einer Niederlage konnten sie sich nicht so leicht zurückziehen, denn sie standen tief im Feindesland. Würden sie hier verlieren, bestünde die Gefahr, dass ihre Armee sich einfach auflösen würde. Was das für Auswirkungen hätte? Einerseits ein Gesichtsverlust im In- und Ausland, politische Instabilität, eventuelle Revolten im eigenen Land, und man wäre das Gespött aller Höfe. Nein, das konnte man sich nicht leisten. Also ließ man den Kampf auf sich beruhen und zog sich tatsächlich zurück. Gegen Ende des Nachmittags, vielleicht 17 Uhr, stellten beide Seiten das Feuer ein und räumten langsam das Feld. Kein Mensch weiß genau, wie viele Kanonenkugeln an jenem Tag durch die Luft geflogen sein mögen, aber unzählige. Manche Quellen sprechen von bis zu 40.000, aber das lässt sich leider nicht überprüfen. Das Ironische an der ganzen Sache: zu keinem Zeitpunkt befanden sich die Fußsoldaten in der Reichweite des jeweils anderen. Die ganze Schlacht, wenn man sie so nennen will, war mehr ein Muskelspiel. Ein Säbelrasseln mit einer ohrenbetäubenden Kanonade im Hintergrund. Kapitel 5. Rückzug. Für eine Schlacht der damaligen Zeit waren die Verluste schon fast belächelnswert niedrig. Das mag zynisch klingen, aber damals lief das so. Das Menschenleben eines Soldaten an sich war nicht allzu viel wert. Es war ein Zahnrad im Getriebe. Eine Figur auf dem Schachbrett. Nicht mehr. Es waren insgesamt weniger als 1000 Männer gestorben. Das lag an zwei Dingen. Erstens prallte die Infanterie niemals direkt aufeinander. Das ersparte viel Tod und Versehrung. Andererseits entfalteten die Kanonen bei weitem nicht all ihr tödliches Potenzial, denn der stark aufgeweichte Boden würde die Kanonenkugeln einsinken lassen. Er schluckte sie förmlich bei ersten Bodenkontakt. Auf normalem, trockenen Feld sprangen die Kugeln oft mehrmals hintereinander auf, wie ein Stein auf der Wasseroberfläche. Nur viel, viel tödlicher. Die Franzosen hatten rund 300 Tote und Verletzte zu beklagen, die Preußen nur 184. Tote und Verwundete zusammengezählt. Es gab ganze Regimenter, die keinen einzigen, auch nur Verletzten zu melden hatten. Die etwas höhere Zahl an Opfern Frankreichs rührte auch nur von deren Pech mit den in die Luft fliegenden Munitionswagen her. Nun hieß es beratschlagen. Im preußischen Führungskreis wurden kritische Stimmen laut. Mehr als ein Mann äußerte, dass er von Beginn an nicht daran geglaubt hatte, mit so einer verhältnismäßig kleinen Armee ein ganzes Land wie Frankreich einfach einnehmen zu können. Dazu gehörten eine große offene Feldschlacht, die Einnahme von Paris und danach natürlich die Befreiung der Gebiete, die man für sich beanspruchen würde. Den König zu befreien, um die gesamte Revolution zu stürzen, dazu hätte es laut ihrer Meinung weit mehr an Truppen, Ressourcen und auch Zeit gebraucht. Auch war die Loyalität der französischen Offiziere zur Sache der Revolution doch bemerkenswert. Männer wie Dumouriez hatten großzügige Angebote bekommen. Würden sie sich nur gegen die Revolution entscheiden und das alte Regime unterstützen? Das Einzige, wonach diesem der Sinn stand, waren Gefangenenaustauschmöglichkeiten. Diese nahm man wahr und verhandelte unterm Tisch auch über eventuelle politische Möglichkeiten. Frankreich wollte natürlich, dass Preußen aus der Koalition ausschied und würde König Friedrich Wilhelm dafür Zugeständnisse machen. Allerdings wurde kurz darauf in Paris feierlich die Republik ausgerufen und die Sache hatte sich damit bereits erledigt. Die Gefangenen wurden ausgetauscht und der Rest der Verhandlungen blieb gegenstandslos. Währenddessen litten die Preußen und die Österreicher im Feindesland. Sie litten Hunger. Der Regen und damit die einhergehende Nässe und Kälte setzten ihnen zu. Nebenher breiteten sich immer mehr und immer schlimmere Krankheiten in den Lagern aus, bis sie sich schließlich anderthalb Wochen nach der Kanonade resigniert auf den Heimweg machten. Dumouriez hatte währenddessen immer mehr Verstärkung bekommen und saß schließlich mit etwa 80.000 Männern unter Waffen da. Eine Verfolgung lehnte er aber ab, denn er unterschätzte seinen Feind nicht. Die Österreicher kehrten ohne Probleme in die Niederlande zurück. Viele hunderte Kranke oder Verletzte blieben in den Lazaretten zurück. Ihnen wurden aber von Frankreich die Heimkehr nach ihrer Genesung gestattet. Ein feiner Zug, der die menschlichen Ideale der Revolution aufzeigen sollte. Im Endeffekt war der gesamte Feldzug Preußens für die Katz. Alles, was man erobert hatte, gab man wieder auf und zog ab. Frankreich indes ging tatsächlich in die Offensive und fiel sogar in den Westen Deutschlands ein. Zeitweise wurde Mainz erobert. Für die Preußen war das Ganze ein herber Schlag. Keine direkte Niederlage, aber auch meilenweit von einem Sieg entfernt. König Friedrich Wilhelm erlaubte seinen Soldaten sogar noch mitten im französischen Feindesland die Patronen wegzuschmeißen, um weniger tragen zu müssen. Kapitel 6 Aftermath. Obwohl Valmy nie richtig ausgekämpft wurde und es bei einer spektakulären, aber wenig effektiven Kanonade geblieben war, würde sich diese Schlacht massiv in das kollektive Gedächtnis der Menschen von Frankreich einbrennen. Obwohl es kein entscheidender Sieg für die eine oder andere Seite war, so zeigte dieser Kampf doch, dass sich das revolutionäre Frankreich nicht leicht geschlagen geben würde und alles daran setzte, sein Überleben zu sichern. Nicht wenige Schlachten der Geschichte quer durch die Epochen waren entweder unbedeutend oder tosende Niederlagen und doch avancierten sie zu einem Symbol des Widerstands, der Freiheit oder einer Weigerung, sich unterjochen zu lassen. Ob da nun etwas dran war oder nicht. Bekannte Beispiele hierfür sind die legendäre Schlacht der 300 bei den Thermopylen. Sparta verlor hier, ganz Griechenland verlor hier. Und doch war es ein Symbol des Widerstands, das Persien erschüttert hatte. Schlachten wie jene im Teutoburger Wald waren zwar große Erfolge, sorgten aber dafür, dass beinahe der gesamte Stamm der Drazier Arminius ausgerottet wurde. Manche Kämpfe waren politisch folgenlos oder mündeten sogar in blanke Katastrophen, doch waren sie Symbole, Leuchtfeuer, um die sich die Menschen scharen würden. Und in eben diese Reihe von Ereignissen würde sich Valmy reihen. Kleine Sache, große Wirkung. Der Historiker Christopher Deutschmann bringt es auf den Punkt. Diese Schlacht wurde zum Mythos in der französischen Geschichtsschreibung, da eine aus freiwilligen und erfahrenen Soldaten zusammengewürfelte Armee gegen die besser aufgestellten und kriegserfahrenen preußischen Truppen bestehen konnte. Der Erfolg wurde später auch von Napoleon ausgeschlachtet, indem er den Sieg als Beginn des französischen Siegeszugs durch Europa darstellte. In der Wiener Zeitung wird die Kanonade nur kurz abgedruckt, indem man die Armee des Generals Kellermann mehrere Stunden kanoniert habe. Die Bedeutung der Kanonade war eher ein symbolischer Sieg, da sie nur 500 Tote forderte und die Koalitionsarmee kaum militärisch geschwächt hatte. Trotzdem konnte der Vorstoß der Feinde Frankreichs aufgehalten werden. Auch Johann Wolfgang von Goethe sprach in seinen Berichten aus Frankreich über die Kanonade. Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Frankreich entging damit der Invasion. Diese Schlacht war ein Wendepunkt des Kriegs und die Franzosen konnten weitere Schlachten gewinnen. So siegte General de Mireille bei der Schlacht von Jemappes im November 92 und konnte damit nun die gesamte österreichischen Niederlande unter französische Kontrolle bringen. In der Wiener Zeitung wird diese Schlacht nur mit einem Satz beiläufig erwähnt. Mit den militärischen Erfolgen der Franzosen wurde aus dem nationalen Verteidigungskrieg ein revolutionärer Angriffskrieg. Nachdem das eigene Territorium gesichert war, begann man die revolutionäre Idee nach ganz Europa zu exportieren. Es entstand der Gedanke der Befreiung der durch die Monarchie unterdrückten Völker. So beschloss der Konvent am 19. November, dass man alle Völker, die gewillt seien, sich von der Unterdrückung zu lösen, unterstützen würde. Frankreich ging noch viel weiter und würde nun von der Defensive in die Offensive wechseln, wenn es nach den Köpfen der Revolution ging. Würde bei der Befreiung Frankreichs noch lange nicht Halt sein. Man würde ganz Kontinentaleuropa vom Joch der Monarchie befreien, vielleicht sogar die britischen Inseln. Richtige Demokratien, eventuell nach amerikanischem Vorbild, könnten die Folge sein. In der Fachliteratur heißt es weiter. Von besonderer Bedeutung ist der durch die Jakobiner forcierte Gedanke der Wiederherstellung der natürlichen Grenzen Frankreichs. Der Gedanke der natürlichen Grenzen wurde erstmals im Testament von Kardinal Richelieu 1642 erwähnt, der damit die Alpen, Pyrenäen und vor allem die Rheingrenze als Außengrenze Frankreichs forderte. So wird dem Kommandeur der französischen Rheinarmee am ersten Koalitionskrieg der Spruch nachgesagt, wenn der Rhein nicht die Grenze der Republik ist, geht sie unter. Auch innerhalb des Konvents war die Wiederherstellung der natürlichen Grenzen Frankreichs Thema. Am 16. Februar 1793 schrieb die Wiener Zeitung, dass Lüttich die Einverleibung in Frankreich forderte und dass der Konvent nicht auf der Stelle im ersten Feuer die gesamten Niederlande dem französischen Reiche zu dekretiert hatte. Man spottete weiter, dass die Absicht des Konvents sei, alle Reiche von Europa zu Bestandteilen von Frankreich zu machen. Der Export der Revolution verlief bis zum Aufstieg Napoleons eher schleppend. In den von französischen Truppen besetzten Niederlanden gelang jedoch die Etablierung der revolutionären Ideen bereits ab 1795. Mit dem Friedensschluss von Maastricht im Mai 1795 legte man den Grundstein für die Entstehung der Batavischen Republik. Eine nach französischem System aufgebaute Staatsform, die nach revolutionären Idealen gegründet wurde. Und was lernen wir daraus? Unterschätze niemals einen strauchelnden Feind.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.